nicht gemerkt, dass der Herr uns geküsst hat in dem Augenblick, dass wir Geküsste Gottes waren. Verstehen Sie, dass Sie, so darf ich mal sagen, so unverschämt sich gerade an den Herrn heranmacht, ne? Vor allem, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Ne? Er, ja, Salomo, Christus. Das heißt, sie will von niemand anderem mehr eine Antwort hören, als nur noch von wem? Von ihm. Warum? Er, Christus, ist in Antwort zu Hause, steht geschrieben. War Jesus je verlegen um eine Antwort? Auch dann nicht, wenn sie ihn mit Fragen versuchten. Sei es, dass er Nein sagt oder dass er Ja sagt, dass sie ihn erwischt haben. War er je verlegen um eine Antwort? Und hinfort fragten sie ihn nichts mehr. Die Antwort hat genügt. Ja. Aber wenn sie jetzt bittet, er, ja, wen bittet sie denn, wenn sie sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes? Bittet sie ja den Vater. Sie sagt ja nicht, küsse du mich, ne? Sondern was sagt sie? Er, ja, Salomo, Christus, mein Friede, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Ich will keine Antwort mehr hören von irgendjemand, nur noch von ihm, hat der Vater dann Freude daran. Ja. Dürfen wir in Zukunft auch so frech sein, so unverschämt und unserem himmlischen Vater sagen, er, der Herr Jesus, küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Jawohl. Und wie geht es jetzt weiter? Denn deine Liebe, den sprichst du jetzt an, jetzt sprichst du den Sohn, den Geliebten an. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Ja, wir kommen noch drauf. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Da denken wir, ja, so ein Vergleich, so ein Vergleich. Wenn ich jetzt Temperenzler wäre, nicht? Ihr wisst ja, was das heißt, oder nicht? Also der unterschrieben hat, keinen Alkohol in seiner Lektat zu genießen, nicht? Dann würde ich sagen, ja, so etwas. Ein so hinkender Vergleich. Nicht? Achtung, Achtung. Wer ist denn der wahrhaftige Weinstock? Wer? Wer? Ich bin jetzt in der Sonntagsschule, nicht? Ich frage jetzt Sonntagsschüler, nicht? Wer ist der wahrhaftige Weinstock? Ja. Er, unser Friede, Jesus Christus, unser Salomo. Produziert dieser wahrhaftige Weinstock auch Wein? Aha. Wie sagt man dem? Was das Gewächs des Weinstocks, der Saft des gewöhnlichen Weinstocks ist, ist beim wahrhaftigen Weinstock seine Seele, im Geheimcode sein Blut. Ist sein Blut etwas wert? Ist seine Seele noch mehr wert? Und für sein Blut und seine Seele hat der Heilige Geist den Wein als Modell gewählt. Ist der Vergleich jetzt in Ordnung? Denn deine Liebe ist noch besser als Wein. Ja. Der Wein ist sein Blut und sein Blut ist seine Seele, die er als Lösegeld ausgeschüttet hat in den Tod, in die Gewalt Satans, damit unsere Seelen befreit werden konnten. Recht gültig nach dem Gesetz. Den Kelch, den wir segnen, was ist denn da drin? Nicht alkoholfreier Wein. Das wäre Sirup. Vergorener Wein, bitte. Steht da. Wein, wirklich Wein, ist das von Gott gewählte, vom Heiligen Geist gewählte Modell für das Blut des Christus, bitte. Das ist mein Blut, stimmt. Und sein Blut, das ist seine Seele. Aber jetzt, deine Liebe ist noch wunderbarer. Deine Liebe ist noch besser als mein. Jetzt singen wir ja immer wieder ein Lied. Und über alles rühmt. So. Was? Aha, jetzt dämmert. Und über alles rühmt sein Blut. Entschuldigt, das kann ich schon lange nicht mehr so singen. Da muss ich sofort übersetzen. Sofort übersetzen. Ja, es gibt noch etwas Besseres, was noch mehr zu rühmen ist als dein Blut. Was denn? Deine Liebe. Und wenn ich alle meine Habe an die Armen verteilte und mich selbst opfere, nicht? Meinen Leib töten ließe und mein Blut fließen ließe und alles das gesehen würde, aber es wäre nicht aus Liebe gelitten und geworden und geschehen, dann wäre es uns allen nichts nütze. Was ist dann überhaupt das Größte vor Gott? Die Liebe. Die Seele des Christus ist wunderbar, allerheiligst, mit Gottes Herrlichkeit gefüllt, wunderbar. Und auch dieses Wunderbare hat Gott uns geschenkt, stimmt's? Geschenkt. Stelle ich die Frage, ist das eine wunderbare Gabe? Die Seele des Christus, sein Blut. Was ist denn immer noch größer als die Gabe? Der Geber. Und der Geber bezeugt, ich bin die Liebe. Hat die Sulamit richtig gesehen? Ja, sie versteht ihn besser als wir. Und zwar jetzt dann Zug um Zug, Zug um Zug. Denn deine Liebe ist noch besser als mein. Es ist deine Liebe, die den Wein hat fließen lassen. Die das Blut hat fließen lassen. Der Geber ist immer noch größer als die wunderbarste Gabe. Und wenn eine Gabe ganz wunderbar anbetungswürdig ist, dann ist der Geber noch wunderbarer und noch anbetungswürdiger. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Weiter. Lieblich dem Geruch sind deine Salben. Ja. Was bedeuten denn die Salben in der Schrift, im Gesetz? Was bedeutet eine Salbung? Vermittlung des Geistes. Ihr habt die Salbung und bedürftet nichts. Was sagt sie da? Ihm. Lieblich dem Geruch sind deine Salben. Das heißt, die Wirkungen des Heiligen Geistes, die Ausstrahlungen des Heiligen Geistes, die sind alle dem Geruch lieblich. Kennt Paulus auch etwas von lieblichem Geruch, von einem Wohlgeruch? Danksagend dem Herrn in allen Dingen, ihn preisend loben für alles, euch selbst ihm als Opfergabe zur Verfügung stehend, ein lieblicher Geruch dem Herrn, schreibt Paulus, ein lieblicher Geruch. Aber lieblich dem Geruch sind deine Salben. Sie hat erkannt, dass alles, was Wirkungen des Heiligen Geistes sind, alles lieblich ist, nur Wohlgeruch verbreitet. Wohlgeruch. Lieblich am Geruch sind deine Salben. Kommt noch etwas mehr? Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Wie heißt denn der Herr Jesus in seiner Berufseigenschaft? Hat er Gesalbte? Hebräisch? Messias. Griechisch? Christus. Kennt sie ihn als Christus, den Gesalbten? Kennen wir ihn? Jawohl. Aber was hat sie erkannt noch? Er ist der Herrlichste unter allen Gesalbten. War David ein Gesalbter? Dreimal wurde er gesalbt zum König. War sogar Saul ein Gesalbter? Gab es im Anfang der Schöpfung einen gesalbten, schirmenden Cherub? Wurden die hohen Priester gesalbt? Und alle Priester? Kleine Nebenbemerkung. Entspricht dem Geheiligtsein die Salbung? Reinigen können wir uns selbst durch die Gaben, die der Geist uns gegeben hat, im Wasserbad des Wortes und im Blute des Christus, können wir uns selbst reinigen, da wir so wunderbare Hoffnung haben. Aber was sollen wir ja nicht selber machen? Ich will zuerst sagen, damit wir es verstehen, ja nicht sich selber salben, nicht? Denn gesalbt wird man, besorgt ein anderer. Das heißt, die Heiligung haben nicht wir zu besorgen. Dann würden wir uns selbst salben. Denn die Elberfelder hat gnädigerweise richtig in der Fußnote, wo wir lesen, Christus ist uns gemacht auch zur Heiligung und eigentlich zum Geheiligtsein. Geheiligtsein ist eine vollkommene Gnadengabe, wie Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Was haben wir da noch beizutragen? Zu unserer Erlösung gemacht. Was haben wir da noch beizutragen? Gar nichts. Und jetzt, was Salbung betrifft, Heiligung betrifft, Geheiligtsein betrifft, was lesen wir? Ich glaube, am Ende vom 1. Thessalonischer Brief, letzte Verse. Er selbst aber, der Gott des Friedens, der Gott Salomon, heilige euch durch und durch. Was haben wir dabei zu tragen? Nur uns zur Verfügung zu halten, wie die Blume der Sonne. Er selbst aber, kein geringerer als der Höchste selbst, heilige euch durch und durch, und zwar mit welcher Garantie am Ende? Dass ihr tadellos bewahrt werdet nach Leib, Seele, Geist an seinem Tage. Halleluja. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Was heißt das? Das heißt das Gleiche, jetzt in dieser Sprachwahl, wenn das Weizenkorn nicht erstirbt und nicht in die Erde fällt und erstirbt, was ist dann? Dann bleibt es das, was es ist. Aber was kann es nicht? aus dem Tode, aus dem Sterbensprozess der Verwesung leben sollen. In Christus Gottes wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und die ganze Fülle des Heiligen Geistes ist in Christus, dem Gesalbten. Und sie hat erkannt, das würde uns alles nichts nützen, und wenn er noch siebenmal heiliger wäre, wenn er das für sich behalten würde, hätte er das gekonnt, hätte er auch die Gleichgestalt Gottes, die er hatte, für sich behalten können. Hätte Gott ihn gezwungen, die auszuziehen, die Gleichgestalt, auf keinen Fall. Er wäre geblieben, wer er war, ne? Aber was wäre mit uns geworden? Nicht auszudenken. Ein ausgegossenes Salböl ist sein Name. Die ganze Geistesfülle der Gottheit, die ihm leibhaftig wohnte, hat er ausgeschüttet. Philipperbrief, er entleerte sich selber. Ein ausgegossenes Salböl, sodass Gott jetzt dieses Salböl Gott zur Verfügung steht, jeden Sünder, jeden ohne Geist und jeden ohne Gott und Rettung und ohne Heil mit einer persönlichen Salbung wieder ein Teil vom Geiste des Christus leben zu können. Und da eine ganz neue Kreatur zu werden, Kreatur im Sinne vom Geiste geht. Aus dem Geist gezeugt und aus dem Geist geboren. Ist nur möglich, weil er ein ausgegossenes Salböl geworden ist. Dürfen wir von der Schulamit noch etliches lernen? Jetzt heißt es so, darum lieben dich die Jungfrauen. Haja, wo es so feine kosmische Güterle gibt, sagt der Schweizer, nicht? Mit Wohlgerüchen aller Art. Nicht? Wir brauchen, ich muss da nur in den Badezimmern meiner Töchter, nicht? Eine ist so ein besonderes Schminkbüchchen, nicht? Die jüngste von uns, von unseren Töchtern, ja bitte. Deshalb lieben dich die Jungfrauen, warum? Ja. Ein ausgegossenes Salböl und lieblich den Geruch, nicht? Wenn deine Salbe ist. Also, und das empfiehlt der Geist Gottes unseren Frauen. Jetzt darf ich mal etwas schnell sagen. Das Gegenteil von dem, was jetzt hier vorliegt, hatte ich wirklich eine Anzahl Bibelstunden während Jahren in Basel halten dürfen, vor 30, 40 Jahren. Da kamen wir irgendwie im Thema an die Situation auch, wie sollen da die Frauen, die gläubigen Frauen, der gläubigen Männer da erfunden werden und so weiter. Und dann steht das Wort vor mir, habe ich ausgesprochen, dass die Frauen, die Weiber, sich mit Sittsamkeit schmücken. Griechisch Kosmein, Kosmetik treiben. Und musste dann hinzufügen, es gibt gläubige Kreise, da ist die Frau die Frömmste, die am trefflichsten als Vogelscheuche daherkommt. Wisst ihr, was passiert ist? Der Vorsteher dieser Versammlung, als sie sich verlaufen hat, der kam nachher zu mir. Jetzt was geschah, ne? Da sagt er, du, ach du, danke, du hast mal ganz aus meinem Herzen gesprochen, so war es bei uns. Ja. Also offenbar musste ich das sagen. Ne? Und prompt, sagt Paulus weiter, im Gegensatz zur Jungfrau, die vollständig und allein nur dem Herrn selbst unterstellt ist, Paulus schreibt, es ist ein Unterschied zwischen dem Weibe der Verheirateten und der Jungfrau. So. Und besteht worin? Die Jungfrau ist für die Dinge des Herrn besorgt, um ihm zu gefallen. Das verheiratete Weib ist darum besorgt, wie sie ihrem Mann gefallen. So. Ihr lieben verheirateten Frauen, habt ihr verstanden, ne? Ja, was ihr jetzt dann zu tun habt, wenn ihr das Gesetz versäumt habt, nicht? Also, ja, bitte. Bitte. Wir Gläubigen sind falsch gewickelt, verzogen worden, nicht wahr? Bitte, weitgehend, weitgehend. Von der Weite des Herzens, die die Weisheit Gottes verleiht, haben die meisten keine Ahnung. Paulus schreibt, ihr seid, ihr Korinther, ihr seid nicht vereint in uns. Ihr seid vereint in euren, jetzt Griechisch, in euren Eingeweiden. Wisst ihr, was das heißt? Die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes lesen wir, wo die Übersetzer wiedergeben die innersten Gefühle der Barmherzigkeit Gottes, nicht? Da passt doch das Wort Eingeweide nicht, nicht? So eine Sache, nicht? Hat kein Übersetzer gewagt. Hier Eingeweide, bitte? Hallo, da sind die Franzosen, haben weniger Hemmungen, nicht? Da sind weniger Eisheilige als wir, nicht? Deshalb lieben dich die Jungfrauen. Wer sind denn die Jungfrauen? Also die Tochter Zion ist doch eine Jungfrau. Lassen wir ihr den Vortritt. Und was sind wir? Was sind wir? Eine reine Jungfrau, die Paulus einem Mann zugeführt hat, verlobt hat. Stimmt's? Stimmt's nicht? Natürlich stimmt's. Die Schrift geht aber in der Weitherzigkeit der Güte und Freundlichkeit Gottes so weit. Die Jungfrau Tochter Babel. Wer hat etwas dagegen? Das ist eine Prophetie. Die Jungfrau Tochter Babel. Woher kommen denn wir? Aus allerhand Verwirrungen, denn Babel heißt Verwirrung. Ne? Damals Sprachenverwirrung. In Sachen Liebe haben wir auch nur noch eine verwirrte Sprache zur Verfügung. Ist es gut, wenn wir da etwas normal werden könnten in unseren ausdrucksgewählten Aussprüchen in Sachen Liebe? Deshalb lieben dich die Jungfrauen. Es kommt eine ganz eigenartig heikle Stelle, die man einfach nicht verstehen kann. Auch wir. Auch ich lange nicht. Schlagen wir sie schnell auf. Offenbarung Jesu Christi. Ich weiß nur, bei mir steht es auf der linken Seite ganz links unten im Buch der Offenbarung. Kapitel 14. Ah ja, das sind ja 144.000 auf dem Berge Zion, und von denen lesen wir allerlei Wunderbares, und jetzt nur noch das entsprechende Wort. Als nur Vers 3 in der Mitte, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich nicht mit Weibern, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Ist die Tochter Zion eine Jungfrau? Wird sie Jungfrau genannt? Jawohl. Wird sie einmal Braut des Lammes sein? Diese Jungfrau? Jawohl. Wird sie einmal das Weib des Lammes sein? Jawohl. Jerusalem ist vor Gott, Juda und ganz Israel ist Gott gegenüber immer weiblich. Hesekiel, ich weiß nicht mehr, 17 oder sowas, von der Geburt eines Mädchens bis zu blühenden Jungfrau, als Braut von Gott gewählt, zum Weibe genommen, dann zur Hure geworden und dann Witwe geworden. Und dann erbarmt sich Gott ihrer und erneuert sie zur Jungfrauschaft. Zur Jungfrau. Ist dann auch Hoffnung, ja, jetzt weiter. Ich habe gerade genannt, die Tochter Babel, die Tochter Sidon und alle Städte, Großstädte der Nationen werden Töchter genannt in der Schrift. Und wenn wir lesen Jerusalem und ihre Töchter, dann denken wir an die Mädchen in Jerusalem. Nein. Elberfelder übersetzt an manchen Stellen richtig und ihre Tochterstädte, also auch die untergeordneten Regierungsbezirke, ne, einer Hauptstadt, das ist das Weib Gott gegenüber. Immer weibliche Stellung, Jerusalem, ne, dem Herrn gegenüber. Ja. Und die umliegenden Städte in Judäa sind Töchter Jerusalem. Ne. Da ist Jerusalem die Mutter dieser. Ne. Ja. Und jetzt hier mit einem Wort, alle Großstädte auf unserer ganzen Erde waren einmal Töchter und werden einmal wieder zu Töchtern, zu Jungfrauen erneuert werden. Aber nicht nur Jerusalem ist zur Hure geworden und zur Witwe, sondern alle Großstädte der Nationen werden einmal wie genannt, die große Babel, die jetzt dann bald gebaut wird in der Ebene Sinai, wird wie genannt? Das ist die Mutter der Huren der ganzen Erde, bitte. Dieses Babel ist die konzentrierte Herrscherstadt. Ja. Die große Hure wird sie genannt und ist die Mutter der Huren der ganzen Erde. Das heißt, aller Großstädte der ganzen Erde sind alles zu Huren geworden. Stimmt's jetzt mal? Und wenn wir lesen jetzt hier, sie sind Jungfrauen, das sind alle, ja, aus der Stellung von Sündern und Witwen, ne, von Gott verlassen, ne, sind alle Gott gegenüber weiblich untergeordnet, je nach der Stellung jetzt, Hure, Witwe, die Gerichtssituationen oder Gerichtsreifen, Situationen und von denen heißt es, sie haben sich mit Weibern, das heißt mit den Sümpfen der Großstädte nicht befleckt. So bitte. Mit Weibern, alle die Städte, die Großstädte, Nationen nennt die Schrift Weiber. Ja. Mit Weibern, ja, Huren nicht befleckt. Also, und jetzt deshalb lieben dich die Jungfrauen. Ja. Überall, wo der Heilige Geist weht, ne, ja, da duftet. Das ist so wunderbar. Das hat sie nicht nur erkannt, sondern hat jetzt ein Sprachorgan der Liebe, um sich geziemend dem Heiligen Geist entsprechend ausdrücken zu können. Das Kompliment macht er, was ich jetzt ausgesprochen habe, das Kompliment macht er ihr nämlich an einer Stelle. Ziehe mich, sagt sie, die Sulamit, wir werden dir nachlaufen. Was heißt das? Wenn du mich noch näher an dich ziehst, dann ist das nicht nur ein Vorteil für mich und dich, ne? Besonders für dich, inwiefern? Ich werde ja genau beobachtet, sowohl von den Töchtern Zions als von den Priestern Levis. Stimmt's? Die Sulamit, die Tochter des Pharao da, die Schwarze, die Hamitin, wurde die genau beobachtet. Ne? Ziehe mich noch mehr an dein Herz, wie wir in deinem Liede singen dürfen, und was geschieht ohne weiteres? Da sind solche, die einfach zuschauen können, ist sie jetzt, spielt sie jetzt eine Rolle auf der Weltschauspielbühne unseres Gottes. Wir sind ein Schauspiel der ganzen Schöpfung geworden. Und sie, erst recht, eben wir alle. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Einfach in der Haltung des Geistes und der Erkenntnis und des Verbundenseins, Verwobenseins mit diesem Salomo, mit diesem Friedefürsten. Das genügt, dass Zuschauer, Zuhörer, Beobachter nicht anders können als mitmachen, mitlaufen. Wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Na, was sind denn das für Gemächer? Ja, die haben wir schon bei Mose, Stiftshütte. Offener Raum im Vorhof, noch kein Gemach. Erst das Heiligtum ist ein Gemach des Geliebten. Und das Allerheiligste ist sein innerstes Gemach. Und bei Salomo gibt es nicht nur einen Vorhof und einen zweiten Vorhof und dann ein Heiligtum und ein Allerheiligstes, sondern da gibt es noch viele Wohnräume. Ringsum in 3 Etagen. In meines Vaters Hause sind 2-3 Wohnungen. Ja. Und Stiftshütte und Tempel sind doch Wohnstätte Gottes, Wohnung des Heiligen Geistes. Er hat mich in seine Gemächer geführt. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Hesekiel, da liegt nur die Baubeschreibung, der Baubeschrieb des herrlichen Tempels vor, der im tausendjährigen Reich gebaut werden wird und die 1000 Jahre dort stehen wird. Und dieser Tempel Hesekiel ist so groß wie eine ganze Stadt. Er steht also nicht in Jerusalem im tausendjährigen Reich, sondern etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort, wo der Brunnen Jakobs war, so bei Sichem ungefähr, ist das ganze Gebiet vom Mittelmeer bis an den Jordan in einer Breite, also Länge, von Süden nach Norden, ein gewaltiges Gebiet, ein heiliges Gebiet. Und da, in diesem heiligen Gebiet, mittendrin steht dieser Tempel. Und da sind 3 Vorhöfe und da sind schon bei Salomo sind im Heiligtum 10 goldene Leuchter und 10 Schaubrottische. Und bei Hesekiel ist das noch übergewaltiger, übergewaltig. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Das können wir, liebe Geschwister, alles erleben, wenn wir uns die Gnade nicht schenken lassen, die ist uns schon geschenkt. Nehmen, praktizieren und uns beim Lesen der Schrift in die Stiftshütte einführen lassen und uns da umschauen, was ist da vorhanden beim Altar, was ist da beim Waschbecken, was ist im Heiligtum, was ist im Allerheiligsten. Wenn wir uns da umsehen und den Herrn um Weisheit bitten, und dann eröffnet uns der Herr das Verständnis, was diese Dinge als Modelle für Gott und für die Wohnungen des Herrn, für die heiligen und allerheiligsten Gemächer unseres Herrn und Königs, was da alles an Reichtum für uns vorhanden ist. Der König hat mich in seine Gemächer geführt, und jetzt wieder, also hat das zur Folge, wir werden frohlocken und uns deiner freuen. Nicht mehr nur ich, sondern da schlägt auch Wellen ringsum. Geisteswellen und Schwingungen der Liebe Gottes. Und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Jetzt haben sie schon viele erfasst. Ja. dass seine Seele wunderbar ist und sein Blut wunderbar anbetungswürdig, aber es gibt noch etwas Wunderbares, seine Liebe. Seine Liebe. Und sie darf bezeugen, Herr, sie alle, die jetzt mir nachlaufen und dir nachlaufen und verlocken mit mir, sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Ist das in Ordnung? Ja, wunderbar. Von ganzem Herzen wunderbar. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Ja. Wenn sie das überhaupt wagen kann, auszusprechen, ihm gegenüber, sie, die vielen jetzt, lieben dich in Aufrichtigkeit, was hat das als Voraussetzung? Dass sie auch schon befähigt ist, was bis jetzt vorher nur der Herr konnte, die Herzen zu erforschen. Aha. Das kann der Geist, der uns gegeben ist. So. Ich bin schwarz, aber anmutig. Ich bin der Töchter Jerusalems, sind die Angeredeten. Wie die Zelte Kedar sind Söhne Ismaels, der Beduinen, das sind die billigsten schwarzen Ziegenfellzelte. So schwarz bin ich wie die Zelte Kedar. Also mit was vergleicht sie sich? Also erstmal der schwarzen Farbe, wo sie herkommt, und mit den Zelten Kedar schwarz, was heißt das? Ismael. Ismael ist ein Wildesel, nicht? Seine Hand ist wieder alle, die Hand aller wieder ihm, nicht? Hat noch nie so gestimmt wie heute. Nicht? Aber so anmutig wie die Zelte hängen Salomo. Ja, kann ein Mensch schwarz sein wie die Zelte Kedars und gleichzeitig so anmutig, so wohlgefällig wie die Zelte Hänge Salomos? Ist das möglich? Ja. Das ist nicht nur möglich, das ist bei uns allen der Fall. Wenn wir vor ins Licht Gottes treten, in dem Moment, wo der Geist uns das ermöglicht hat, zum ersten Mal, dann sind wir schwarz, wie die Zelte Hänge oder wie die Zelte Kedar. Schwarz, Finsternis. Und im nächsten Augenblick sind wir anmutig, lieblich, wohlgefällig vor ihm, wie die Zelte Hänge Salomos. Was heißt das? Wie die Herrlichkeitsgestalt und Kleidung Jesu Christi. So stehen wir vor ihm da. Gekleidet. Seht mich nicht an, weil ich schwarz bin, Hebräisch. Weil die Sonne mich verbrannt hat. Ah. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wenn ich ins Licht als Sünder ins Licht der Heiligkeit, der Gegenwart Jesu Christi trete, des Heiligen Geistes. Was merke ich dann? Dass ich nicht nur schwarz bin, sondern gerade noch einmal schwarz. Zweimal schwarz. Weil die Sonne mich verbrannt hat. Meine Mutter Söhne türmte mir. Warum sagt sie nicht meine Brüder, nicht? Meiner Mutter Söhne sind doch ihre Brüder. Das sind das ist wieder so ein Schattenriss. In Korinth hatte einer das Weib seines Vaters. Warum heißt es nicht seine Mutter, das Weib seines Vaters? Weil der Vater mehrere Frauen hatte, verstehen wir? Umgekehrt kommt auch, leider auch vorhanden. Ganz heikle Dinge. Meiner Mutter Söhne zürnten mir. bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Was sind denn die Weinberge? Was ist denn der Wein? Schlagen wir Psalm 104 schnell auf. Psalm 104. Das ist der sogenannte Schöpfungspsalm oder das Hohelied der Schöpfung. Da lesen wir in Vers 14, Elberfelder, aber Luther auch, Gott, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh, um Kraut zum Dienst der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Also Brot kommt nur woher im ganzen Weltall? Nicht vom Mars und nicht vom Jupiter und nicht von den sieben Gestirnen und weiß was alles da im Weltall, sondern nur woher? Nur aus der Erde. Wenn das Weizenkorn, das heißt nicht auf den Jupiter fällt, sondern in die Erde fällt. Bitte. Alle diese Planeten sind ja kahle Steinwüsten. Ganz sachlich, ne? Wissen wir halt. Nur unsere Erde ist ein Pol, ein Zentrum, ein Mittelpunkt im Weltall Gottes. Und das, der zweite Pol ist der Thron Gottes im Weltall. Und zwischen diesen beiden Polen, dem Throne Gottes im Weltall und unserer armen, wunderbaren Erde, wimmelt es, laufen die wunderbaren mathematischen, geometrischen Gesetze. Der Wellen, Längen und der Schwingungen. So. Der elektromagnetischen Kräfte. In wunderbaren Gesetzen. Ne? Wie viel Platz braucht ein Pol, negativ und positiv geladen, um Polwirkung auszuüben? Wie viel Quadratmeter oder Kubikkilometer Raum braucht so ein Pol? Ne?
Null.
Null. Der ist einfach da. Das ist einfach da. Ne? Braucht gar keinen Platz. Also, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Deshalb muss Christus wo als Brot Gottes für die Schöpfung produziert werden kann. Nur aus der Erde heraus. Aber sachlich jetzt. Und damit Wein des Menschenherz erfreue. Also wozu hat Gott den Wein geschaffen. Ja. Damit Wein des Menschenherz erfreue. So. Und jetzt muss ich sagen, leider ist es in der gefallenen Welt so, je wunderbarer ein Geschöpf, eine Gabe Gottes, ein Wert Gottes ist, an und für sich, umso schlimmer wird dieser wunderbare Gotteswert vom Fleisch in den Schmutz gezogen, ins Gegenteil verwandelt. Gibt es viele falsche Propheten? Was hat das als Voraussetzung, dass es überhaupt falsche Propheten geben kann? Was? Dass es auch echte gibt. Ne?
Bitte Kassette wenden.
Das auch echte gibt. Ne? Ja, was ist das für eine Weisheit, die sich ausspricht? Ist die Liebe etwas Wunderbares? Welche Frage. Und was wird am meisten in den Schmutz gezogen? Bitte. Weil es so viele falsche Propheten gibt, will ich wollen wir zwei von Prophetie überhaupt nichts mehr wissen, nicht? Ja, bitte, das sind Gedankengänge der Frommen, nicht wahr? Ja, weil die Sache gefährlich ist, da haben wir besser mit nichts, wollen wir dann von gar nichts wissen, nicht wahr? Ist das eine gefährliche Sache? wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Ist das eine wunderbare Herrlichkeit, die aus dem Herzen Gottes strömt. Jawohl. Wie fährt Paulus sofort weiter? Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir darauf lossündigen, dass die Gnade noch mehr Gelegenheit habe? Das sei ferne, das werde nicht gezeugt. Kommt nicht in Frage, denn wer so sich einstellen würde, dessen Gericht wäre dann gerecht. Aha. Je wunderbarer Gottes Werte sind, umso gefährlicher sind sie. Ja, für das Fleisch, für die gefallene Schöpfung. Und damit Wein des Menschen Herz erfreue. Aha. Und nachher lesen wir noch im zweiten Kapitel. Aber niemand sagen, mein Geliebter hat mich ins Haus des Weines geführt. Da gibt es allerlei Wein, die viele. Das ist aber gefährlich im hohen Leben. Ja. Noch nicht genug. Um das Angesicht glänzend zu machen von Öl und damit Brot des Menschen Herz stärken. Was haben wir vor uns? Brot, Wein und Öl. Brot, sein Fleisch, seine Gottgestalt, das Brot Gottes. Wein, sein Blut, seine Seele. Und Öl, der Heilige Geist. Da, einige Worte da in irgendeinem Psalm, an irgendeiner Stelle. Zur Hüterin der Weinberge, da sind wir stehen geblieben. Weinberge sind die Machtposition der Freude im Heiligen Geist. Und der Weinberg Gottes, das ist die Gesamtmacht der Freude im Heiligen Geist. Der Weinberg Gottes. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge, ihrer Weinberge bestellt, und zwar so vollkommenerweise nicht, dass ich meinen eigenen Weinberg nicht hüten konnte. Kann das gläubigen Menschen passieren, dass sie eingespannt werden im Interesse aller anderen, ne? Und ihr eigenes Interesse muss vollständig dahinten bleiben. Das heißt, meinen eigenen Weinberg, da wo ich mich füllen könnte mit Freude im Heiligen Geist, da komme ich gar nicht dran. Ja. Weil ich so viele Verpflichtungen habe, bitte, ist das nicht unsere allgemeine Not, ne? Ja. Um die ich nicht herumkomme. Hat sie das verstanden? Hat sie sich da untergeordnet und sich damit abgefunden, einen Leidensweg zu gehen? Ja. In der Liebe ihres Geliebten natürlich. Ja. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, auch ihre Stärke. Und sie zürnten ihr, die Söhne ihrer Mutter. Und jetzt kommt das Wunderbare. Jetzt, liebe Geschwister, es ist an meiner Uhr 9:09. Am Chronometer Gottes ist erst 8:09. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich noch eine Stunde weiterfahre bis 9:09. Am Chronometer Gottes, aber wir wollen jetzt rasch vorangehen, ohne zu hetzen. Es kommt die heikle Frage. Die Elberfelder haben fein da einen Gedankenstrich hingedruckt.
Heikle Frage. Warum heikle Frage? Ja. Denkt einmal einen Schritt vor. Meine liebe Frau, komme eines Tages an mich heran und sagt, du, Arthur, du weißt ja, wie ich dich lieb habe. Das heißt, du, denn meine Seele liebt. So. Kommt sie an ihn heran. Du weißt ja, wie ich dich lieb habe. Wisst ihr, was ich dann auch schon weiß? Also, aber jetzt kommt eine Bitte, aber jetzt kommt eine Frage. Da muss ich schon mich wappnen und da. Aha, aha. Also, wir haben verstanden. Also, entschuldigt, liebe Schwestern, ich habe jetzt etwas ausgebracht. Nicht? Also, in Zukunft könnt ihr nicht mehr so an eure Männer ran, nicht? Der weiß es jetzt dann sofort. Also. Aber jetzt sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Jetzt kommt die Sache. Wo lässtest du lagern am Mittag? Jetzt müssen wir wieder wissen, was die Schrift versteht unter Mittag. Wir kennen alle das Wort Salomos. Der Weg des Gerechten wird immer heller bis zur vollen Mittagshöhe. Bis zur letzten Vollendung heißt das. Aha. Also was will die wissen? Zuerst einmal, wo weidest du? Nicht? Ihre eigenen Herden kennt sie ja nicht. Das lesen wir nachher dann. Nicht. Und die weidet sie. Aber sie möchten noch mehr wissen. Sie weiß, er hat noch andere Schafe, die nicht aus ihrem Stall sind. Dürfen das Gläubige wissen, dass sie nicht die einzige Schafherde Gottes sind? Dürfen sie sich interessieren für die anderen Schafherden Gottes, die nicht aus ihrem Stall sind?
Sollten.
Sollten, ja. Dürfen dann die Leiter dieser Herden sich an den Oberhirten wenden und fragen, was machen die anderen, was machen deine anderen Herden? Wie geht's denn und wie führst du die? Ja, das geht noch nicht. Aber dann den Oberhirten wagen zu fragen, wo weidest du? Wo lässtest du sie alle lagern in der Höhe der Vollendung? Wo und wie und wann? Es liegt alles drin hier. Bringst du einmal alle deine Geschöpfe in den letzten Gottesfrieden, bringst du sie zur Ruhe. In der höchsten Herrlichkeit, der Vollendung. Ist das eine gewagte Frage? Jetzt aber die Frage, ist er schockiert über die Frage? Ein bisschen schon. Aber in welcher Weise? Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Da stellst du mir noch die Frage. Hat er Freude an dieser vorwitzigen Frage? Was sagt er denn? Ja. Um dieser Frage willen, die sie kaum wagte, an ihn zu richten. Ne? Sagt er ja, aber du bist halt doch die Schönste unter dem Fall. Ne? So. Ja. Aha. Das heißt auf Deutsch, Herr, wo bringst du einmal alle deine Geschöpfe? In der Höhe der Vollendung, in deine Gottesruhe und deinen Gottesfrieden hinein. Das weißt du nicht, aber deine Frage, um deiner Frage willen, bist du die Schönste unter allen Frauen. Er hat also nicht nur wohlgefallen, sondern darf ihr dieses letzte Kompliment erteilen. Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, jetzt Achtung, so geh hinaus. Da heißt das jetzt, so geh hinaus, mach was rauskommt. Naja, bitte, so geh hinaus. Ne? Was heißt das? Jetzt nur die Schrift fragen. Nur die übrige Bibel konsultieren. Ich helfe auf die Spur, Hebräer 11 herum, glaube ich. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Wohin? Außerhalb des Lagers, das heißt, um das Kreuz von Golgatha. Was heißt das jetzt für Sie? So geh hinaus, außerhalb des Lagers, nach Golgatha. Salomo sagt, an den Ort, wo alle Pfade zusammenstoßen, müssen einmal und werden einmal alle Geschöpfe bei Golgatha vorsprechen müssen, antreten müssen. Dort stoßen alle Pfade zusammen. Damit Gott was erreicht? Von diesem einmaligen Sammelpunkt aus heißt es jetzt, geh hinaus und geh den Spuren aller Herden nach, ne? Von Golgatha aus. Führt Gott alle Einzelnen und alle Heilskörperschaften ihre Wege und weidet sie unterwegs. Und jetzt sagt er, ihr geh hinaus, Golgatha, außerhalb des Lagers. Da sammle ich alle meine Herden. Ne? Und von da aus führe ich sie alle, die alle zu ihren Zeiten auf ihre Weise auf dem Weg des Lebens, dem lebendigen Weg, in ihre Vollendung. So. Geh hinaus, den Spuren der Herde nach. Was lassen denn die Herden für Spuren zurück? Warum lacht ihr jetzt? Also, Huftritte, nicht? Das geht noch, nicht? Andere Spuren lassen sie auch zurück. Und an denen allen kennt man, was das für Herden, was das für Tiere sind, was das für Lebewesen sind. Pflegt unser Gott wirklich, sich der billigsten, der bescheidensten, der verachtetsten Dinge zu bedienen, um die wunderbarsten Herrlichkeiten, die er zu vergeben hat, zu verbergen vor dem Zugriff der Unberufenen. So? Und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Also habe Gemeinschaft mit ihnen alle. So. Und jetzt. Einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich. Ist das ein Kompliment oder eine Erinnerung, woher sie kommt? Sowohl als auch. Einer Stute, das ist ein weibliches Pferd, nicht? Einer Stute an des Pharao Prachtwagen. Wer wurde einmal von solchen Stuten an des Pharao Prachtwagen im Lande Ägypten herumgeführt? Wer? Josef. Und jetzt sagt er, Salomo, ihr. Einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich. Meine Freundin, ja, hat er auch eine Freundin, nicht? Ja, bitte, da steht im Hebräischen, was mit Freundin übersetzt ist, meine Herdengenossin. Das weibliche Wort für Hirte. Eine Hirtin. Weide deine Zicklein bei den Herden meiner Genossen, bitte. Ist sie dann eine Hirtin? Das. Eine Herden-Hirtengenosse, Oberhirte. Einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Mithirtin. Was heißt das? Sie ist die weibliche Form der herrschenden Kraft in Ägypten. Das Haupt Hams ist Ägypten, Mitzrayim. Heißt Ägypten, der Sohn Hams, wo der größte Fluch drauf lastet, Kanaan, der Sohn Hams. Ägypten, das Haupt Hams. Sie ist die weibliche Vertreterin. Noch einmal, Salomo hat die Frau als seine Geliebte gewählt, seine erste Frau, die nach dem Gesetz von Sinai zuletzt in Frage gekommen wäre. Nur noch einmal daran erinnern. Deshalb, warum erblicke ich nicht an Töchter Zion, Töchter Jerusalems? Ne? Ich weiß, ihr hättet eigentlich den Vorrang. Er hätte eine von euch nehmen müssen und dürfen. Nicht wahr? Ich kann nichts dafür, er hat nicht genommen. Ne? Und ich bin schwarz, aber. Und so weiter, und so weiter. Und jetzt er zu er. Das heißt, in diesem Kompliment einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich. In diesem Kompliment liegt eine ausgleichende Dosis von Erinnerung an vergiss nicht, woher du kommst. Zur ersten Notwendigkeit für dich, was du eben bezeugt hast vor den Töchtern Zions, von Herzen demütig zu bleiben. Bleibe da unten. Du bist wohl eine Stute an des Pharao Prachtwagen, aber du bist eine Stute an des Pharao Prachtwagen. Merken wir uns. Ein wunderbares, herrliches Kompliment und eine nötige Dosis von Demütigung. So kann die Liebe Gottes uns ein Kompliment machen, eine Anerkennung geben, und immer ist eine feine Dosis an Erinnerung dabei, vergiss nicht, woher du kommst. Nicht? Ja. Vergiss nicht, was ich, was allein meine Gnade aus dir gemacht hat. Nicht? Von diesen Komplimenten und gleichen eingeflochtenen Erinnerungen oder negativen Dingen ist dieses Lied voll. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten von Silber. Ich sage nur Gold, Symbol des Geistes, Kettchen, Schmuckstücke, aneinandergereihte Dinge, nicht? Wo eins ins andere greift, ein wunderbarer Reigen, versteht die Schrift unter dieser Sache. Goldene Kettchen, der Geist, Punkten von Silber. Was sind denn Silber? Ja. Lösegeld, Silberling, Lösegeld. Die Punkten von Silber, alles mit der Erlösung zusammenhängen. Während der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narbe ihren Duft. Was finden wir hier in der übrigen Bibel? War Jesus einmal an einer Tafelrunde? Erscheint dann da irgendjemand mit etwas wie Narbe? Aha. Gab die betreffende Narbe auch ihren Duft? Erfüllte sie das ganze Haus, der Wohlgeruch? Nein. Der Herr war nicht einmal in einem Hause. Dreimal. Und leider wird das alles durcheinander gemengt. Einmal war es im Haus Simons des Aussätzigen, einmal war es in Bethanien, bei Maria und Martha und Lazarus. Und das andere Mal noch an einer Stelle und jedes Mal ähnlich, aber an einem ganz anderen Ort und die Einzelheiten wunderbar verschieden. In Bethanien, da kommt die Maria, sie kann nicht anders als ihr kostbares Gefäß brechen. Nicht? Jetzt hat die Maria verstanden, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Nicht? Hat sie das auch verstanden? Die Maria in Bethanien salbt nur sein Haupt mit der kostbaren Salbe. Weiter nichts. Ein Pharisäer hat ihn eingeladen, natürlich. Wollen mal sehen, nicht? Jetzt hat sich Jesus mit den Jüngern zu Tische gelegt, nicht? Ringsum, am Boden, auf den Teppichen, auf den Polstern. Was passiert? Kommt da ein Weib herein? der einladende Pharisäer weiß auf. Sag, was macht die? Die kommt herein. Er blickt den Herrn liegend und kommt von hinten natürlich, nicht die Halter der Liegenden sind in die Mitte gerichtet auf den Tisch und die Füße ringsum. Kommt sie von hinten an die Füße Jesu heran. Was macht sie? Bringt ihre Alabastergefäß, bricht das und gießt den kostbaren Inhalt auf seine Füße, nicht auf sein Haupt. Das wagt sie gar nicht. Es erschrickt sie, nicht? Sind seine Füße nass. Nicht? So. Was macht sie? Nimmt ihre Haare und trocknet das. Nicht? Und hört nicht auf, seine Füße zu küssen. Wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für ein Weib ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Zwei Schuldner, der eine schuldete so viel und der andere nur 10% vom anderen. Beide konnten nicht bezahlen. Da beide nicht bezahlen konnten, erließ der Gläubiger beiden das Ganze. Was meinst du, Simon, welcher von den beiden Schuldnern wird diesen Gläubiger, den Herrn, mehr lieben? Welcher von den beiden? Selbstverständlich, sagt er, der, dem er die 500 erlassen hat. Simon, du hast recht geredet. Ihre vielen Sünden sind vergeben. Ihre vielen Sünden. Denn sie hat viel geliebt. Was für eine eigenartige Begründung. Denn sie hat viel geliebt. Simon, ich bin hereingekommen. Du hast mir keinen einzigen Kuss gegeben. Und sie, seit sie hereingekommen ist, hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Bitte, liebe Geschwister, hätten nicht wir auch ein bisschen Anstoß genommen? Ich habe es gnädig gemacht. Ich habe gesagt, ein bisschen. Merken wir, wo wir sind? Wir Häusler. Ich habe gesagt, wir. Ja, bitte. Werden wir langsam vorsichtig. Ne? Und lassen wir uns noch einmal demütigen. Und dann noch einmal demütigen. Und dann sagen noch einmal, wir sind schwarz. Und dann noch mal schwärzer. Und dann werden wir staunen, wie der Heilige Geist uns Dinge eröffnet, Probleme, nach denen wir uns gesehnt haben, dass es uns wie Schuppen vor den Augen wegfallen kann. Ist das auch schon passiert? Ja. Wem fiel es wie Schuppen vor den Augen? Ja, dem reißenden Wolf in Damaskus. Ja. Da fiel es wie Schuppen vor den Augen. Er war ja blind, nicht? Nachdem der Herr sich ihm geoffenbart hat, dem Saul von Tarsus. Fiel es ihm auch weiter wie Schuppen von den Augen. Eifer für das Gesetz hieß bei ihm, ein Hebräer von Hebräern, aus dem Stamme ein Israelite, aus dem Stamme Benjamin, am achten Tage beschnitten und was das Gesetz betrifft, tadellos erfunden. So. Das ist mein Gewinn. So. Und wie fährt er weiter? Und alles das, was ich als Gesetzesfanatiker als Gewinn gebucht habe, habe ich, um Christum zu gewinnen, als was geachtet? Als Verlust. Genügt ihm aber noch nicht und fährt wie weiter? Ja, ich sage es noch einmal, alles, was ich als Gewinn betrachtet habe, alle die wunderbaren Dinge des Gesetzes, heilig, gerecht und gut sind sie alle, als Dreck geachtet. Verstehen wir, dass das in den Ohren eines gesetzestreuen Juden untragbar ist. Verstehen wir das? Ich verstehe das. hast meine Füße nicht gewaschen, als ich zu dir reinkam. Und sie hat meine Füße gesalbt und mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet. Bitte ein kurzes Wort des Architekten im Alten Testament. Während der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Ja, und was heißt jetzt Narde? Narde ist unter den 9 köstlichen Früchten im Garten Gottes. Das steht dann alles hier auch noch, das lesen wir dann noch. Das Mudden, Narde, für den Frieden. 9 Stücke werden genannt, genau köstliche Früchte in dem Garten Gottes, wo sie hinversetzt ist. 9 Stücke. Und das dritte Stück heißt Narde. Und diese Bezeichnung Narde wird 2-mal genannt. Narde und dann nochmal Narde. In Hohelied 4. Wir brauchen es nicht aufschlagen. Warum sage ich das? Sie heißt ja Sulamit, zum Frieden gebracht. Und er heißt Salomo, der Friedereiche, der Friedefürst. So. Gab meine Narde ihren Duft? Da strömt der Friede. Da. Das Gefäß ist der Leib des Christus. Und die Narde ist der ausströmende Friede. Der Friede, der jetzt in unsere Herzen strömt. Er ist unser Friede. Und dann darf auch dieser Friede, den er uns gegeben hat, bitte. Was sagt Jesus eines Tages den Jüngern? Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Wiederholt er das Wort Friede 2-mal. Bitte. Was schreibt Paulus in Kolosser? Wo ist das? Kolosserbrief? Oder? Philippa. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und so beginnt es dann. Seid um gar nichts besorgt, sondern alle eure Anliegen lasst mit Danksagung vor dem Herrn kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was rein, alles was wohllautet, alles was lieblich ist und, dem sinnet nach und das tut, wie ihr es auch an mir seht. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Zuerst. Und der Friede Gottes wird eure Herzen. Und am Schluss, und der Gott des Friedens wird euch mit sein. Also der Begriff Frieden Gottes ist immer in doppelter Auflage vorhanden. Und das geht jetzt im Hohen Lied so genau, so weit. Bitte, aus wie viel Einzelfrüchten besteht denn die Frucht des Geistes Gottes? Was das für Pfingsten? Bitte, aus 9, aus 3x3, kennen wir doch, nicht? Was ist die erste Frucht? Liebe, Freude und dann Friede. Und da heißt dann im Hohen Lied, ja, wir kommen dran, ist die dritte Frucht Narde. Heißt es und Narde und dann noch einmal Narde. So stimmen die Dinge im Worte Gottes vollkommen überein. Ich mache jetzt rasch. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Myrrhe, mar, heißt bitter, Bitterkeit. Myrrhe ist ein wunderbares Produkt, im Geschmack bitter, aber ein wunderbar heilender Balsam. Und dann lesen wir da, mein Geliebter ist eine von selbst ausgeflossene Niere. Was heißt das? Er hat selbst ausgeflossene Niere bedeutet, freiwillig auf sich genommene Leiden. Was beim Herrn Jesus so? Hat sie ihn richtig erkannt? Und jetzt hier, mein Geliebter ist mir ein Bündelbüschel Myrrhe, also so ein feines Sträußchen, nicht? Das hat sie zwischen ihre Brüste gelegt. Buchstäblich mal, ne? Steht so da. Ja, was heißt das? Was sind die Brüste? Die Brüste sind die wunderbaren Reservenkräfte, die Staubecken der Barmherzigkeit Gottes, um vor allem eben Kindlein in Christo in zartester Liebe zu betreuen. Das heißt, genau dahin, wenn Christus uns, wenn Gott uns zumutet, um seinetwillen Bitterkeiten auf sich zu nehmen und sich darunter zu stellen, das hat sie so wunderbar verstanden und kann das in dieser bildlichen Sprache aussprechen, anstatt sich jetzt mit Bitterkeiten, die der Herr in unser Leben hineingewoben hat, nicht? Zu sperren dagegen oder liegen zu lassen, nein? Da legt sie das Bündel Myrrhe, den Teil von Bitterkeiten, den der Herr uns zugemessen hat in unserem Leben, legt sie zwischen ihre Brüste. Das heißt, genau dort, wo die zarteste Mutterliebe die Kräfte zur Verfügung hat, die Allerschwächsten, die Säuglinge und die Elendesten, die Kleinsten bedürfen. Ganz wunderbar. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Wenn wir da Ja sagen und das so tun wie Sie hier, dann ruht Christus. Genau dort, er selber, wo wir um seiner Liebe willen Bitterkeiten freiwillig auf uns nehmen, von selbst ausgeflossene Niere. Eine Zypertraube ist mir, mein Geliebter, in den Weinbergen von Engedi. Da sind wir dann gerade am Schluss vom ersten Kapitel. Zypertrauben, Koper, Trauben, Koper, Kippur, gleich, was heißt das? Versöhnung. Und was sind Weinberge? Machtpositionen der Freude im Heiligen Geist. Eine Zypertraube, das heißt eine Freude der Versöhnung, ist mir, mein Geliebter, in den Weinbergen, in den Machtpositionen der Freude im Heiligen Geist, von Engedi. Engedi heißt auf Deutsch als Quelle meines Glückes. Lesen wir nochmal das Ganze auf Deutsch. Eine Freude der Versöhnung ist mir, mein Geliebter, in den Machtpositionen des Heiligen, der Freude im Heiligen Geist, als Quelle meines Glücks. Schade, dass wir nicht Hebräisch können, ist noch viel schöner, noch viel wunderbarer. Was sagt er jetzt? Siehe, du bist schön, meine Freundin, meine Herdengenossin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Was sagt Jesus von den Augen? Wenn das Auge Licht ist, also ist dann ganz selbstverständlich auch der Fall, dann ist der ganze Leib Licht. Wenn das Auge trübe ist, dann ist der ganze Leib Finsternis. Was sagt er ihr eben? Deine Augen sind Tauben. Was sind denn Tauben? Darsteller des Heiligen Geistes. Merken wir, bei der Betrachtung des Hohen Liedes kommen wir gar nicht zu kurz. Ganz zu kurz in Bezug auf Funktionen des Heiligen Geistes. Es ist, alle diese Worte sind ja Geist und Leben, merken wir. Aufs Wunderbarste gefüllt. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben. Seid klug wie die Schlange, gleichzeitig ohne Falsch wie die Tauben. Wenn der Herr zu uns sagen kann, deine Augen, unsere Augen seien Tauben, sind unsere Augen dann Licht? Ist dann dein ganzer Leib auch Licht? Aha. Und jetzt gibt es, hat Jesus gelegentlich Blinden das Augenlicht geschenkt. War es dann Licht bei denen? Aber jetzt kommt das Schönste, das Schönste. Aha. Du bist schön. Meine Geliebte, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Hiob 29, was steht da von den Augen? Hiob als Modell für Christus als den Leidensknecht Gottes. Das ist das Richtige. Ein Wort darf Hiob von sich sagen: Auge war ich dem Blinden. Und Fuß dem Lahmen. Bei den Menschen Hiob heißt das praktisch was. Er bemerkt einen Blinden, der sich herantastet, herumtastet, geht auf ihn zu und sagt, wohin willst du? Komm, ich führe dich. Dann war er Auge dem Blinden. Und Fuß dem Lahmen, verstehen wir auch. Da hinkt einer davon, nimmt ihn wieder und hält den Fuß dem Lahmen. So. Aber was heißt das bei Christus? Wenn Christus sagt, Auge war ich dem Blinden, dann hat Jesus nicht nur den Blinden ihr eigenes Augenlicht wieder geschenkt, sondern dann ist der ganze Christus Gottes mein Auge geworden. Vorausgesetzt, dass ich ihm bekenne, Herr, erbarme dich meiner, ich bin völlig blind. Für dich und für göttliche Dinge. Stimmt's? Was sagt er dann? Ich bin jetzt dein Auge. Ist mein Auge dann Licht? Sehe ich dann alles genauso, wie Jesus es sieht, wenn er mein Auge ist? Deine Augen sind Tauben. Jetzt sieh, prompt, Antwort, siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, holdselig. Stimmt das? In seiner Vaterstadt staunten sie zuerst über die holdseligen Worte. Die er redete da, dieser 30-jährige Sohn eines Baumeisters. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Steht es auch so geschrieben? Ja. Wieder auf Christus im Psalm 45. Ganz gewaltig. Ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. So. Also in freier Natur. Unser Lager ist frisches Grün. Lager ist ja Ruheort. Was heißt denn frisches Grün? Ja, wir wollen ja lesen, meine Worte sind Geist und Leben. Aha. Ganz schüchtern. Da ist das Leben. Ja.
Das Maler, die Trauung Gottes.
Ja, und so weiter. Warum ließ Jesus die 5000 Männer, die er dann mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hat? Warum befahl er, dass sie sich lagern sollten in Reihen zu 50 und 100? 50 mal 100, die gab 5000. Also genau, 100 Reihen zu 50 und 50 Reihen zu 100. Aus dem grünen Grase. Ja. Da hat ein Pfarrer, mit dem ich mit der Eisenbahn gegenüber saß, wir unterhielten uns, dann sagt er zu mir: Du, Bruder Muhl, ich glaube, du meinst, du müsstest noch etwas machen, wenn geschrieben steht, er befahl, dass sie sich lagern sollten auf grünem Grase. Hat er mir gesagt, ich glaube, du meinst noch da auch noch was rausholen zu müssen. Wisst ihr, was ich ihm dann antworten durfte? Lieber Pfarrbruder, ist es denn gleich, ob etwas am grünen Holz geschieht oder am dürren Holz? Er hat nicht geantwortet. Ja. Aha. Oho. Ja, jetzt müssen wir. Dürfen wir noch zwei, drei Psalmstimmen lesen? Psalm 92, Vers 10 und 14. Psalm 92, Vers 10 und 14, Vers 10, Luther vielleicht Vers 11. Aber du wirst mein Horn erhöhen, gleich dem eines Wildochsen, mit frischem Öle werde ich übergossen werden. Hebräisch, mit grünem Öle, mit grünem Öle werde ich übergossen werden. Jeremia 17, Vers 8, Psalm noch einmal. Was heißt denn in Psalm 23, Vers 2? Er weidet mich auf grüner Aue. Und jetzt Jeremia 17, Vers 8. Jeremia 17, Vers 8. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen.
Fortgang auf Kassette 4.